Beginnt der Welt ein neuer Krieg? Der Streit um Irans Atomprogramm eskaliert. Während die EU auf ein Ölembargo setzt, entsenden die USA Kriegsschiffe in die Krisenregion. Davon unbeeindruckt lässt Teheran weiterhin die Muskeln spielen. Israel droht nun mit einem Militärschlag gegen die Atomanlagen des Iran. Kann eine diplomatische Lösung noch gelingen? Iran kontra Israel am Rande des Krieges?
Ja, alle beschleicht ein irgendwie ungutes Gefühl. Dieser Konflikt, dieser heraufziehende Konflikt, der könnte es wirklich in sich haben und bisherige Kriege in der Region geradezu verblassen lassen. Spiel mit dem Feuer, nervöse Finger am Abzug und das ausgerechnet am Persischen Golf. Und damit, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Phoenix-Runde. Meine Gäste heute sind Sabah Farshan. Sie sind gebürtige Iranerin, Journalistin, Soziologin und schreiben über Iran, USA und auch natürlich über die iranische Zivilgesellschaft. Das spielt heute auch eine wichtige Rolle. Bei uns ist Daniel Dagan, israelischer Journalist in Deutschland, hier für verschiedene Medien tätig. William Boston ist bei uns, Journalist, US-amerikanischer Journalist, unter anderem für die Medien Dow Jones und Wall Street Journal, tätig hier in Berlin. Und schließlich Michael Lüders, Nahost-Experte. Frau Farshan, herrscht unter der iranischen Bevölkerung so etwas wie Kriegsangst?
Nun, es wird Sie vielleicht erstaunen, es herrscht keine Kriegsangst. Die iranische Zivilgesellschaft fürchtet sich nicht vor einem Krieg. Sie wünscht sich einen friedlichen Wandel in dieser Diktatur. Was sie fürchtet, ist noch einmal 3 lange Jahrzehnte unter dieser Diktatur sprichwörtlich begraben zu sein. Aber sie wünscht sich definitiv einen friedlichen Weg in die Demokratie zu gelangen. Und sie wünscht sich Unterstützung von der Welt.
Wir müssen, glaube ich, darüber heute auch reden, inwieweit ein solcher Konflikt möglicherweise diese Pläne einer Demokratisierung im Iran durchkreuzen wird. Herr Dagan, es gibt ja da einen wunderschönen Satz: Der Wert einer Handlung liegt nicht in ihren Motiven, sondern in ihren Konsequenzen. Denkt Israel eigentlich zu Ende, was ein geplanter Angriff auf iranische Atomanlagen wirklich zur Folge haben könnte?
Also zunächst will ich über Frieden reden. In der Antike gab es sehr gute Beziehungen zwischen Juden und Persen. Nicht immer, es gab auch Konflikte, aber es gibt insgesamt eine gute Periode gewesen. Auch vor 50 Jahren noch hatten die Israelis und Iraner sehr gute Kontakte.
Einer ihrer
sehr
früheren israelischen Präsidenten stammt ja aus dem Iran.
Genau, und der frühere Oberbefehlshaber Israels stammt aus dem Iran, Shaul Mofaz. Heute ist er in der Opposition. Er war sogar Verteidigungsminister danach. Eine ganz wichtige Person, Rita Yahan Famuz. Sie kommt aus dem Iran, eine Sängerin. Sie ist sehr populär im Iran. Sie singt im israelischen Rundfunk auf persischer Sprache. Sie wird gehört im Internet und sonst wo. Sie hat vor kurzem den Wunsch geäußert, in den Iran zu kommen und dort Konzerte zu geben, vorausgesetzt natürlich, dass sie lebend wieder zurückkommt.
Also keine Kriegsplanungen im Moment in Tel Aviv?
Ich denke nicht. Es gibt auch viele jüdische Flüchtlinge aus dem Iran, außer die ich schon bereits erwähnt habe, die aus dem Iran kommen, die den Iran sehr gut verstehen, auch die persische Sprache beherrschen. Und sie wünschen es nicht, Bomben auf den Iran zu werfen.
Gut, das wünscht wahrscheinlich niemand oder kaum jemand. Die Frage ist, wie wir das noch verhindern können, wollen wir auch diskutieren. Boston, in den USA ist mal wieder Wahlkampf. Und da könnte es ja durchaus passieren, dass Obama und sein Herausforderer irgendwie sogar zum Spielball der Kontrahenten in diesem Konflikt werden.
Es spielt natürlich eine Rolle. Also auf iranischer Seite, auch auf israelischer Seite weiß man ganz genau, was passiert in den USA in der Vorwahlzeit. Und sie nutzen das aus. Das ist ein altes Spiel. Und das wird sich zeigen, inwiefern die USA sich oder die Administration, die jetzt im Amt ist, und auch der Kontrahent aus der republikanischen Lager sich davon beeindrucken lassen. Ich denke aber, für die USA ist, und das ist dann Konsens zwischen beiden Parteien. Es geht hier mehr um, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch zu verhandeln? Und das ist eigentlich die Frage ist, wann kann man nicht mehr verhandeln? Und das ist eigentlich die gefährliche Situation, die wir haben. Weil wenn dieser Zeitpunkt, wenn es gemeint ist, dass dieser Zeitpunkt erreicht ist, dann liegt es, kann es nur bei den Iranern liegen, die Situation zum Frieden zu führen. Weil wenn sie es nicht tun, dann wird es aller Wahrscheinlichkeit nach einen Krieg geben.
Herr Lüders, nicht nur, weil das jetzt zu dem Bild im Zusammenhang mit dem Thema gut passt, könnte ein solcher Konflikt eine nicht mehr zu kontrollierende militärische Kettenreaktion auslösen?
Das ist meine große Befürchtung. Es ist ja nicht so, wie vielfach zu lesen ist in den Medien, unter anderem auch in Foreign Affairs, dem wichtigsten Organ amerikanischer Außenpolitik, dass ein solcher Krieg durch 2- bis 3-wöchige Bombardements zu erledigen wäre. Danach würde sich die Bevölkerung im Iran gegen das verhasste Regime erheben. Und dann hat man gewissermaßen 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einerseits Demokratie dem Land gebracht und andererseits das Atomprogramm ein für alle Mal ausgeschaltet. Ich halte das für sehr naiv, die Dinge so zu sehen. Ein Krieg gegen den Iran, der in jedem Fall, ungeachtet der verwerflichen Handlung des iranischen Regimes, ein völkerrechtswidriger Krieg wäre, würde in der Tat einen Flächenbrand in der gesamten Region auslösen. Es wäre eine ziemliche Katastrophe. Und ich glaube, dass die meisten Auguren, die leichtfertig darüber diskutieren, dass man in so einem Fall unter Umständen sogar auch deutsche Soldaten in die Region entsenden müsste, aus Solidarität mit Israel, schlichtweg unterschätzen, welche Auswirkungen das hat. Denn der Iran weiß seit vielen Jahren, dass er mit einem Angriff rechnen muss und er ist gewappnet.
Argumentiert wird ja in diesem Zeitungsartikel, den Sie da ansprechen, damit, dass ja Israel auf die gleiche Weise das Atomprogramm im Irak und in Syrien zur Strecke gebracht hat. Die haben danach also eine solche Rüstung nicht mehr wieder aufnehmen können durch diese Zerstörung. Ist das ein Argument, das im Iran dann nicht zieht?
Nein, das Argument zieht überhaupt nicht, weil man da Äpfel mit Birnen vergleicht. Denn das Nuklearprogramm im Iran ist von ganz anderer Qualität und der Iran ist als Staat eine ganz andere Größenordnung, als es der Irak unter Saddam Hussein war, als es Syrien war, als vor 2 Jahren von israelischer Seite dort ein entsprechendes Programm ausgeschaltet war. Und der Iran ist auch nicht wie Afghanistan unter den Taliban. Es ist also eine sehr, sehr gefährliche Situation. Die Iraner würden als erstes dafür Sorge tragen, im Falle eines Angriffes, dass die Hezbollah die schiitische Miliz vom Südlibanon aus Tel Aviv beschießen würde. Das würde sofort eine entsprechende Eskalation zur Folge haben. Israel würde reagieren, indem es zurückschießt Richtung Beirut. Und schon haben wir einen Flächenbrand, weil auch Syrien sich da nicht aus diesem Konflikt würde heraushalten können. Der Ölpreis würde explodieren. Die Iraner müssen nur einen einzigen Tanker in Brand schießen. Und schon wird keine Versicherungsgesellschaft der Welt mehr Ölschiffe versichern, die Straße von Hormuz befahren. Es wäre wirklich ein Desaster. Und man kann vor einem solchen Abenteuer nur warnen. Es ist unverantwortlich. Man kann keinen Krieg gegen dieses Land führen. Das ist nicht zu gewinnen.
Was Herr Boston gerade schon angesprochen hat, ist, man hat nicht mehr so viel Zeit. Wie nah ist uns dieser Konflikt, der Ausbruch eines solchen Konfliktes eigentlich? Wie viel Zeit haben wir noch? Muss man da in Wochen rechnen, in Monaten?
Die Wissenschaftler müssen natürlich die Frage beantworten, wie viel Zeit braucht noch der Iran, bis er eine Atombombe entwickelt und einsatzfähig macht. Und der Iran verfügt wahrscheinlich über Trägerraketen, nicht nur wahrscheinlich, der Iran verfügt über Trägerraketen, die übrigens nicht nur Israel bedrohen. Sie bedrohen noch mehr. Saudi-Arabien, die ganze Region, die arabischen Staaten, Europa auch. Sie erreichen auch Europa. Insofern finde ich die Diskussion ein bisschen nicht richtig, die auch hier geführt wird, sondern es ist ja nicht nur das Problem Israels, es ist das Problem der ganzen Welt. Es ist vor allem ein Problem für Europa und es ist vor allem ein Problem für die sunnitische arabische Welt. Vertreten durch Saudi-Arabien etwa, durch andere arabische Staaten, Ägypten und so weiter und so fort. Die sind auch gegen den Iran, gegen die atomare Ausrüstung.
Welches Ziel verfolgt eigentlich der Iran mit dieser atomaren Aufrüstung? Wir müssen vielleicht auch noch nachher mal klären, ob er tatsächlich schon den endgültigen Beschluss gefasst hat, sich mit Atombomben, wenn es geht, zu bestücken. Aber welches Ziel steckt dahinter? Die Hegemonie im arabisch-nahöstlichen Raum?
Muslimischen.
Ja. Also ich denke, Iran ist eine regionale Macht und will diese Macht ausüben, will Einfluss haben. Das sehen wir in der Region, wie es heute so ist. Die Entscheidung, ob die Bombe gebaut werden sollte oder nicht, ist noch nicht gefallen. Also an amerikanischen Stellen, wenn man nachfragt, sie gehen davon aus, dass Iran hat sich noch nicht entschieden, tatsächlich eine Bombe zu bauen. Im Moment reden wir nur darüber, die Fähigkeiten zu erlangen und in der Lage zu sein, wenn es entschieden ist, eine Bombe zu bauen.
Lassen Sie uns doch mal, wir reden ja viel über militärische Fragen, Sachfragen, geopolitische, ökonomische, die da auch eine Rolle spielen, ethnische, auch religiöse Fragen. Wenn man sich mal den handelnden Personen nähert, da gibt es ja zwei, die da eine ganz wichtige Rolle spielen. Das ist der israelische Ministerpräsident Netanyahu und der iranische Präsident Ahmadinejad. Wenn man ein Persönlichkeitsprofil der beiden entwickeln will, fangen wir bei dem Präsidenten des Iran an. Was ist das für ein Charakter? Welches Temperament hat er? Auf welche Biografie sieht er zurück? Was hat ihn geprägt?
Mit einem Wort gesagt, eine sehr radikale mittelalterliche Ideologie hat ihn geprägt. Und er ist der erste Präsident der Islamischen Republik, der keinen klerikalen Hintergrund hat. Er ist ein Revolutionsgardist und hat eben diese Sozialisation durchlebt. Das unterscheidet ihn von den anderen. Und es unterscheidet ihn auch eine merkwürdige Kombination aus Populismus und Ideologie, die beispielsweise der Revolutionsführer Khomeini nicht hat. Der ist vollkommen auf eine Ideologie fixiert und betreibt überhaupt keine populistische Politik. Aber ich will vielleicht auch sagen, die wichtige Figur in diesem Spiel um den Iran, in diesem Konflikt um das iranische Atomprogramm, ist nicht Ahmadinejad, denn er hat überhaupt keine Macht. Es ist Khamenei. Insofern müssen unsere Fragen, unsere Sorgen, unsere Antworten, wie wir diesen Konflikt friedlich lösen können, um diese Figur von Khamenei kreisen.
Dann kommen wir gleich auf den noch zurück. Ich hätte nämlich auch gefragt, ob es ja vielleicht auch nur Marionetten sind oder Leute, die vielleicht nur scheinbar die größte Macht haben, aber in Wirklichkeit noch von anderen ja mit manipuliert oder mitgeleitet werden. Netanyahu, die gleiche Frage. Was ist das für eine Person? Was hat er, welche Biografie hat er? Was hat ihn geprägt? Wie kann man seinen Charakter, sein Verhalten, sein ganzes politisches Leben einschätzen?
Er ist, sein Vater war ein Historiker, er ist ein sehr politischer Mensch, er hat immer in historischen Kategorien gedacht, hat auch einige Bücher geschrieben. Sein Bruder ist gestorben in Entebbe.
Bei dieser Befreiungsaktion.
Genau, sein Bruder hat geleitet diese Befreiungsaktion, also auch beim Militär war er, hat selber da mitgewirkt an verschiedenen Aktionen. Er ist in Amerika zum großen Teil sozialisiert worden, nicht nur in Israel, sondern Amerika. Er ist wie ein Amerikaner, spricht auch wie ein Amerikaner, spricht wie ein Israel eben, wie ein Amerikaner auch. Er kennt sehr gut die amerikanische Gesellschaft. Also das ist ungefähr sein Profil. Er tut aber nichts in dieser Hinsicht ohne Ehud Barak. Da müssen Sie gleich...
Das ist der Verteidigungsminister,
der Arbeitspartei kommt und der auch eine wichtige Rolle bei solchen
Der ja, glaube ich, auch Militär ist. Also,
er war Oberbefehlshaber der israelischen Streitkräfte. Er war auch Ministerpräsident. Für Netanyahu ist das die zweite Amtszeit. Barak wird wahrscheinlich nicht mehr Ministerpräsident. Er war aber auch Ministerpräsident. Also zwei sehr erfahrene Leute, die da an der Spitze stehen. Aber ich glaube wieder, wir sind also auf dem falschen Dampfer. Ich glaube nicht, dass es um militärische Aktionen geht.
Gut, nun, aber man hört ja zumindest aus Israel, dass es solche Überlegungen gibt. Wenn man sich dieses Personaltableau mal ansieht in diesem Konflikt, die handelnden Personen, wer da gerade sozusagen mit an den Schalthebeln der Macht sitzt, ist das eine besondere Hypothek in diesem Konflikt?
Auf jeden Fall, weil wir haben in Israel eine ultranationalistische, eine ultrarechte Regierung an der Macht, die zu keinerlei Kompromissen bereit ist, nicht mit den Palästinensern, und die Iran-Frage auch massiv instrumentalisiert, um abzulenken von dem, was man innenpolitisch an Problemen nicht angehen mag. Und wir haben im Iran eine, man kann fast sagen, klerikal-faschistoide Diktatur mit Akteuren, die ihrerseits das Reizthema Israel brauchen, um sich zu profilieren. Ich glaube auch, dass es genügend Zyniker gibt in Teheran, die nur darauf warten, dass der Iran angegriffen wird, weil das wäre sozusagen ein Gottesgeschenk für Ahmadinejad und seine Leute. Denn das würde die Lebenszeit dieses Regimes noch einmal um eine ganze Generation verlängern. Denn ein Angriff auf den Iran würde es diesem Regime erlauben, jeden Oppositionellen als potenziellen Landesverräter zu verfolgen, wenn nicht gar an die Wand zu stellen. Das Problem in diesem Konflikt, wie ich es sehe, ist, dass wir einen Atomkonflikt haben. Die Frage nämlich, greift der Iran nach der Atombombe, ja oder nein? Diese Frage kann man nicht abschließend beantworten. Wir wissen es schlichtweg nicht. Es spricht vieles dafür, dass dieses geschieht. Und man muss sagen, der Iran hat natürlich auch Gründe, danach zu streben. Seit George W. Bush selig ist die Rede von der Achse des Bösen, vom Schurkenstaat Iran. Amerikanische Soldaten stehen in allen Nachbarländern des Iran, mit Ausnahme Turkmenistans. Also die Iraner haben natürlich Sorge, die Führung im Iran, dass sie weggebombt werden könnte. Und dagegen will man sich natürlich wappnen. Und es ist leider so, dass die Verhandlungen um den Atomstreit auch Ersatzhandlungen sind. Denn es geht darum, die Regionalmacht Iran einzudämmen. Iran ist zu einem wichtigen Machtfaktor geworden, vor allem als Ergebnis der verheerenden Irak-Invasion der Amerikaner 2003. Das dort nach dem Sturz von Saddam Hussein entstandene Machtvakuum hatte Iran gefüllt. Aber die Amerikaner lernen nicht aus ihren Fehlern, sondern sie denken jetzt gemeinsam mit den Israelis darüber nach, wie man nun den Fall Iran lösen könnte, und zwar militärisch. Das kann nicht gelingen. Wichtig ist auch, sich vor Augen zu führen, dass ja die Absurdität in dieser Konfrontation darin besteht, dass die Hauptkontrahenten, nämlich die USA und Iran, miteinander nicht direkt kommunizieren. Es gibt auch kein rotes Telefon zwischen Washington und Teheran. Man redet nur über die internationale Atomenergiebehörde, die Vereinten Nationen oder aber die EU-Troika, Frankreich, England und Deutschland mit dem Iran. Das kann nicht funktionieren. Man muss miteinander reden und man muss natürlich dem Iran auch ein Angebot machen, die westliche Verhandlungsführung dem Iran die Pistole auf die Brust zu setzen und zu sagen, friss oder stirb, das funktioniert nicht. Und darauf reagiert natürlich der Iran unbotmäßig. Ich glaube, wenn die deutsche Ostpolitik in den 1970er Jahren so funktionieren würde, wie die westliche Politik heute gegenüber dem Iran, dann wäre die Mauer nicht zum Fallen gebracht worden. Damals hat man gesagt, Wandel durch Annäherung, das war, wie ich fand, ein richtiges Konzept. Heute betreibt man die Ausgrenzung des Iran auf allen Ebenen und damit schürt man natürlich das Problem, schürt man den Konflikt, man löst ihn nicht.
Haben die USA denn so eine Art Iran-Phobie? Jetzt in den 30 Jahren, die man jetzt mit Khomeini damals die Geiselnahme in der US-Botschaft...
Ich würde das nicht als Iran-Phobie beschreiben. Ich denke, Amerika war nach der Geiselnahme traumatisiert. Das war ein Schnitt für uns, so der Abschluss des Vietnam-Traumas sozusagen. Aber was Amerika heute vorantreibt, ist einfach die Entscheidung, Iran darf keine Atomwaffe besitzen. Das ist die Entscheidung und es wird sehr hart daran gearbeitet, dass das nicht passiert. Es gibt viele Gründe, warum das nicht passieren sollte. Die Frage ist, was bedeutet das? Bedeutet das, dass Iran kein Wissen über wie man eine Atomwaffe baut haben darf? Das ist eventuell, um eine Lösung zu finden, müssen wir eine Lösung für alle finden. Wir müssen einen Kompromiss finden. Und es wird in Washington in gewissen Kreisen darüber diskutiert, ob Iran nicht so etwas wie Japan sein könnte. Dass Japan hat, weiß, wie man eine Atomwaffen baut, hat es aber nicht getan. Warum funktioniert das mit Japan? Weil Japan eine viel offenere Gesellschaft ist, viel verlässlichere Partner ist. Und da kommt Iran ins Spiel. Wenn Iran so eine Situation haben will, dann muss sich Iran öffnen und muss verlässlich werden. Und das ist heutzutage ist das nicht der Fall. Und das ist der Grund, warum wir auf einen Krieg zulaufen.
Lassen Sie uns vielleicht das kurz aufnehmen. Der Iran muss verlässlich werden, er muss sich öffnen. Sie haben jetzt gerade geschrieben, der eigentlich mächtige Mann, an dem alles hängt, ist Ali Khamenei, der geistliche Führer des Iran. Hat der überhaupt ein Interesse an einer Entwicklung, die zum Beispiel dahin führt, dass man mit den Nachbarn, also jetzt nicht nur mit Israel, auch mit Saudi-Arabien, mit dem Irak, mit den Staaten, die nördlich angrenzen, westlich der Türkei, Pakistan und so weiter, im Frieden lebt?
Überhaupt nicht, denn das ist das iranische Staatsmodell, diese Diktatur, die seit 30 Jahren im Iran herrscht, ist darauf ausgelegt, dieses Modell der islamischen Revolution von 1979 überall in die Welt, aber vor allem auch in die Nachbarländer zu exportieren. Also tagtäglich werden Drohungen gegenüber der Türkei ausgesprochen. Tagtäglich gibt es Verstimmungen mit anderen sunnitischen Mächten in der Region. Von daher, das ist einfach wirklich klar, dass der Charakter dieses Regimes ein sehr radikaler Charakter ist und so auch letztendlich die Politik sich äußert, die ein Khamenei jeden Tag hier ausführt. Und insofern ist eine Annäherung zu den USA mit diesem Regime absolut nicht möglich. Denn in der Verfassung der Islamischen Republik ist der Anti-Amerikanismus verankert. Und es ist eigentlich ein sehr seltsames Verhältnis, dass diese Führungsriege des Irans zu den USA hat. Denn ein Teil der Führungsriege sind teilweise in den USA ausgebildete Leute in Berkeley, MIT, viele andere Ivy League-Institutionen und Universitäten und haben ein sehr paradoxes, sehr ambivalentes Verhältnis zu den USA gefunden. Also das erklärt die Psychologie dieser Leute.
Wenn Sie, wenn man das jetzt hört, was im Iran sozusagen gedacht wird und welche Absichten da herrschen, Sie sagen ja, Israel möchte eigentlich auch mit diesen Ländern in Frieden leben. Aber ist das nicht etwas illusionär, solange der Iran von den Mullahs beherrscht
wird? Es ist nicht wahrscheinlich in nächster Zeit, in absehbarer Zeit, aber es ist überhaupt nicht illusionär. Der Iran wird sich ändern. Es wird ja nicht so bleiben, wie es jetzt ist, auf alle Zeiten. Im Übrigen ist ein Punkt ist ganz wichtig zu verstehen. Hier wurde versucht abzulenken. Das Problem ist Atom. Atom macht Iran. Das ist das Problem. Darüber reden wir. In Deutschland versteht man nicht ganz. In Deutschland hat man sich verabschiedet von der Atomenergie auch zum Friedenszwecken, klar. Deutschland hat nie angestrebt, eine Atombombe zu bauen, obwohl es natürlich kann. Deutschland hat es nicht gewollt. Deutschland verabschiedet sich auch von der Atomenergie für friedliche Zwecke. Das tun andere Länder nicht. Frankreich zum Beispiel, der wichtige Partner, tut es nicht. Arabische Länder bekommen jetzt massive Hilfe. Und regionale Mächte im Nahen Osten und im Mittleren Osten bekommen massive Hilfe von Frankreich, um Atomanlagen zu bauen für friedliche Zwecke, wohl bemerkt. Also da wird betrieben eine ganz andere Politik. In Deutschland sieht man es anders, es ist zu verstehen, aber ich will einfach klar machen und deutlich machen für die deutschen Zuschauer, dass dort in dieser Region die Dinge man anders sieht. Und der Iran, das Problem mit dem Iran ist nicht Atom für friedliche Zwecke, sondern der Iran verfolgt ganz bestimmt, und das wurde schon festgestellt auch von dieser Agentur, der UNO, auch die Beherrschung der Kernenergie für militärische Zwecke. Das wurde ja festgestellt, unter Baradei nicht. Wofür hat er den Friedensnobelpreis bekommen, weiß ich nicht. Er hat genau das Gegenteil dessen gesagt, was tatsächlich läuft. Er hat kaschiert, leider, hat dafür den Nobelpreis bekommen. Aber jetzt ist ein anderer Mensch, eine andere Person Leiter dieser Agentur. Und der Iran, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der Iran hat sich verpflichtet, vertraglich verpflichtet, keine Atomwaffen zu bauen. Der Iran hat unterzeichnet diesen Atomwaffensperrvertrag. Und das ist etwas, das nicht eingehalten wird.
Verdacht,
und das ist
das Israel Problem. Sich, Atomwaffen
Israel hat, beschafft da, hat den Vertrag nicht unterschrieben.
Aber
Israel hat beherrscht diese Technologie und noch bevor es diesen Vertrag gegeben hat. Die USA hat Atomwaffen,
Pakistan. Das könnte der Iran ja als Ungleichgewicht betrachten.
Das kann gar gut sein. Das verstehe ich auch sehr gut. Iran ist eine wichtige regionale Macht und Iran hat Anspruch auf Einfluss. Überhaupt keine Frage, hat ohnehin Einfluss. Dann muss der Iran das sagen. Dann muss man darüber reden, ob der Iran Atommacht sein will oder nicht und wird und unter welchen Bedingungen. Aber die Lage, wie sie jetzt ist, wir wollen ja alle verhindern, dass Atomwaffen verbreitet werden. Das ist ja ein Ziel der internationalen Politik. Wir wollen diesen Club nicht erweitern. Wir wollen erreichen, dass auch keine Atomversuche stattfinden. Und da kommt ein Staat wie der Iran, der nicht gerade sehr moderat ist und versucht, Atomwaffen
einzuführen. Das war ja schon von der Achse des Bösen die Rede gewesen. Jetzt haben wir ja schon hingenommen, dass eine ganze Reihe von Staaten, Pakistan, besonders Nordkorea, sich ja Atomwaffen beschafft haben, die wir als nicht besonders zuverlässig betrachten. Ich drücke mich da noch vorsichtig aus. Was macht den Unterschied irgendwann mal, wenn es gar nicht anders oder wenn es gar nicht zu verhindern wäre, Atomwaffen auch beim Iran zu akzeptieren?
Also um es klar und deutlich zu sagen, der Nahe und Mittlere Osten braucht keine iranische Atombombe, ebenso wenig wie er die israelische Atombombe braucht und ebenso wenig wie er die pakistanische Atombombe braucht. Man hat in den vergangenen Jahren es versäumt, sich für eine nuklearwaffenfreie Zone im Nahen und Mittleren Osten einzusetzen. Dann hätte man Israel in die Pflicht nehmen müssen, damit es seine 200 bis 300 geschätzten Atombomben der Kontrolle der internationalen Atomenergiebehörde unterstellt. Ich finde es immer ein bisschen paradox, wenn israelische Gesprächspartner sich darüber beklagen, dass der Iran mit der IAEA nicht immer mit offenen Karten gespielt hat. Israel weigert sich, diesem Vertrag überhaupt nur beizutreten. Das ist ein Ungleichgewicht, das man in der Region natürlich nicht akzeptiert. Und man kann sich natürlich die Frage stellen, zu Recht, diese iranische Regierung ist alles andere als vertrauenserweckend, dass man sich in Israel Sorgen macht angesichts der Holocaust-Leugnung von Ahmadinejad und der permanenten anti-israelischen Tiraden. Das versteht sich von selbst. Umgekehrt haben wir in Israel einen Außenminister, Avigdor Lieberman, dessen Ausfälle gegenüber Palästinensern und Arabern denen von Ahmadinejad in nichts nachstehen. Was mich nur wundert, ist, dass man in dem Falle nicht die Frage stellt nach der Berechenbarkeit auch anderer Atommächte in der Region. Man hat in der Vergangenheit einen Fehler gemacht, dass man den einen das erstattet hat, was man den anderen nicht erlaubt hat. Es wäre besser gewesen, für eine nuklearwaffenfreie Zone einzutreten. Das hat man nicht gemacht. Der Iran wird die Atombombe besitzen. Das ist auch für sich genommen, wenn man jetzt mal die Psychologie der Akteure, insbesondere auch die Angst der Menschen in Israel beiseite lässt, einen Moment.
Und in Deutschland.
Ich glaube, in der Welt.
In der ganzen Welt macht man sich Sorgen
um einen nuklear bewaffneten Iran und um die nuklear bewaffneten Staaten in der Region, weil eben Rationalität nicht das vorherrschende Kriterium ist. Aber eines will die iranische Führung, und das sieht man, glaube ich, im Westen vielfach falsch. Das iranische Regime will am Leben bleiben. Es will überleben. Es will seine eigene Macht konsolidieren. Das ist der Hauptzweck dieser nuklearen Aufrüstung des Iran und natürlich die Sorge, angegriffen zu werden. Und da man in der Vergangenheit hier nicht wirklich verhandelt hat, haben wir jetzt ein Problem. Und es gibt auf beiden Seiten der Front, wenn ich so sagen darf, zu viel politischen Autismus. Es gibt nicht die Bereitschaft, neu zu denken. Und es erschreckt mich, wenn ich deutsche Leitartikel lese, dass man sich irgendwie mit diesem Gedanken, naja, wenn der Iran nicht freiwillig seine atomare Politik aufgibt, dann müssen wir eben militärisch nachhelfen. Mich wundert diese Leichtfertigkeit, mit der man das so dahinredet. Ich habe den Eindruck, dass diejenigen, die das postulieren, nicht wissen, was das bedeutet. Ein Krieg gegen den Iran ist kein Spaziergang.
Darf ich mal ganz kurz auf die aktuelle Situation eingehen im Nahen Osten? Das ist eine Region, man nennt die ja Pulverfass. Nur das geht nicht hoch. Es legt offenbar doch keiner die Lunte an. Das sind Länder, die sich in Todfeindschaft gegenüberstehen. Aber richtige schwerwiegende Konflikte zwischen diesen Ländern gab es ja seit dem Krieg Iran-Irak nicht mehr. Kann man sagen, dass der Nahe Osten so eine Art äußerst stabiles Gleichgewicht des Schreckens hat?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also zwei Züge, die aufeinander rasen, sind perfekt in Ordnung, bis sie aufeinander treffen. Und vielleicht ist das die Situation, die wir seit Jahrzehnten erleben. Ich kann mich daran erinnern, als Student, als die Geiselnahme in Teheran stattgefunden hat und wie wir alle bestürzt waren und dann auch die Diskussion über Pulverfass nach Osten. Und die Szenarien, die wir heute sehen, wissen wir schon seit Jahrzehnten. Es ist nichts Neues, was jetzt passiert. Und es ist uns nicht gelungen, eine Lösung für die Region zu finden, die für alle akzeptabel ist. Und daran müssen wir arbeiten.
Im Moment sind die Probleme innerhalb der arabischen Welt, die arabische Revolution, von der wir sprechen, das läuft ja nicht ganz optimal, wenn wir jetzt die
Situation... Möglicherweise auch nicht für Israel optimal.
Natürlich, auch nicht für Israel, auch für die übrige Welt. Wir wollten ja eine Entwicklung zum Guten, und das ist im Moment noch nicht der Fall. In Ägypten sind Islamisten immer stärker, Tunesien, in Tunesien auch.
Möglicherweise in Libyen auch.
In Syrien ist das jetzt wirklich sehr schlecht, die Situation. Und der Iran unterstützt ja Assad sehr, sehr massiv. Und hinzu kommt die subversiven Aktionen des Iran in Irak und in Saudi-Arabien und in der ganzen Region mit schiitischer Bevölkerung. Also da gibt's viel Potenzial für Konflikte. Und die amerikanische Flotte ist ja in der Straße von Hormuz vertreten. Also es gibt da sehr viel Spannungen, aber es kommt nicht zur Explosion. Und nach meiner Überzeugung wird es auch nicht zur Explosion kommen.
Das war ja
es gibt andere Wege. Es gibt Sanktionen, darüber haben wir gar kein Wort verloren. Sanktionen können wirken, wenn sie ernsthaft wirklich umgesetzt werden. Das ist noch nicht der Fall. Und es gibt auch andere Möglichkeiten, die teilweise von BND oder CIA oder von anderen Agenturen von verschiedenen Staaten, ich denke immer wieder an Saudi-Arabien, schon,
es wurde ja auch in
schon des Möglichkeiten, Cyberwars, die wahrgenommen worden
das
sind.
Internet iranischer Atomanlagen lahmgelegt. Wenn wir das jetzt mal aufnehmen, Sanktionen, wirkt das?
Es wirkt sogar sehr. Und das Ölembargo, das die Europäische Union gerade beschlossen hat, aber noch gar nicht implementiert hat, hat jetzt schon eine psychologische Wirkung auf die iranische Wirtschaft. Und insofern, Sanktionen beißen nicht nur, sondern sie haben wirklich die iranische Wirtschaft so sehr massiv verändert, dass wir wirklich auf einen Kollaps hinsteuern. Und wenn die wirtschaftliche, wenn das wirtschaftliche System zusammenbricht, dann bricht auch das politische System zusammen. Denn dieses Regime ist natürlich, es hat eine Zustimmung von ungefähr 20%, nicht mehr als das in der iranischen Gesellschaft. Und diese Leute, ganz flapsig gesagt, müssen gefüttert werden. Also sie sind von unglaublichen Subventionen, werden sie berührt. Und irgendwann wird dieses Regime all das, diesen ganzen Apparat nicht mehr zahlen können. Und
ich denke, dass wir das sehr schnell erleben. Paradoxerweise, bei den Sanktionen geht es weniger um Öl, Erdölkäufe, sondern mehr um Erdöl oder Öl Verkäufe an den Iran. Der Iran kauft Erdöl. Der Iran muss Ölprodukte kaufen, beziehen aus dem Westen. Und ohne diese Ölprodukte kann der Iran die iranische Wirtschaft
und allein, nicht. Okay, dieses Embargo spricht schon dafür, wie marode eigentlich die iranische Wirtschaft aufgebaut ist.
Gut, also Sanktionen machen ja nur Sinn, wenn sie wirklich einen politischen Erfolg haben, um in diesem Fall eben einen militärischen Konflikt, den jeder fürchtet, zu verhindern. Wie wirksam sind die Sanktionen, die jetzt von der EU beschlossen worden sind?
Ja, die sind überhaupt nicht wirksam, die EU-Sanktionen. Die sind ja im Grunde genommen eine Wiedergabe der amerikanischen Politik, die ebenfalls auf Sanktionen setzt. Das Problem mit diesen Sanktionen ist, dass der Ölboykott leicht unterlaufen werden kann durch andere Aufkäufer, allen voran China und Indien. Was wirksam ist, das ist der Boykott der iranischen Zentralbank. Die USA haben am 31. Dezember des letzten Jahres ein Gesetz unterzeichnet, demzufolge alle ausländischen Banken, die mit der iranischen Zentralbank Geschäfte abwickeln, also Öleinkäufe bezahlen, nicht mehr in den USA tätig werden dürfen. Und das ist natürlich eine wirtschaftliche Kriegserklärung, kann man sagen. Die ist wirksam. Das ist auch der Grund, warum der Iran als Reaktion dann gedroht hat, die Straße von Hormuz zu schließen. Wir sind hier in einem sehr gefährlichen Fahrwasser. Es braucht eigentlich nur noch einen Funken. Und dieses Pulverfass kommt zur Explosion. Möglicherweise wird es ein Missverständnis geben zwischen Iranern und Amerikanern im Persischen Golf. Und schon haben wir eine Situation, die explodiert. Das Regime wird sich aber politisch nicht beeinflussen lassen von diesen Mechanismen. Es wird weiterhin seine Politik betreiben, nach der Bombe höchstwahrscheinlich auch streben. Diese Überlegung, man könne durch Druck von außen Pistole auf die Brust setzen, massive Forderungen stellen und ihr lenkt ein, das wird nicht funktionieren. Nehmen wir einmal an, der Iran würde das tun, dieses Regime würde einlenken, dann hätten wir eine Situation wie unter Saddam Hussein. Da hat man auch gesucht, wo sind denn nun die Massenvernichtungswaffen? Man hat sie nicht gefunden, aber der Boykott gegenüber dem Irak blieb bestehen. Das weiß man natürlich auch im Iran. Es ist übrigens möglich, dass man sich verständigt. Es gab in der Vergangenheit Versuche. Präsident Khatami, der Vorgänger von Ahmadinejad, der auch im Westen hoch angesehen war, hatte den USA 2003 angeboten, die Beziehungen zu den USA zu normalisieren und sogar zu Israel zu normalisieren. Und er wollte die Kontakte zu Hezbollah und Hamas untergraben. Und die Antwort der USA war wir sind nicht interessiert. Man hat ihnen nicht eine positive Antwort gegeben. Mein Eindruck ist, dass es Kräfte gibt, nicht nur im Iran, sondern auch in den westlichen Staaten, die schlichtweg nicht daran interessiert sind, mit dem Iran auf eine friedliche Art und Weise ins Benehmen sich zu setzen, dass dieses Regime nicht akzeptabel sich verhält in vielerlei Hinsicht, ist unbestritten richtig. Aber wir können uns unsere Freunde nicht immer aussuchen. Man muss mit dem leben, was man vorfindet.
Sie haben mir das ja unterstellt bei dem Mullah-Regime, dass die auch an keiner Verständigung interessiert sind. Wie stark ist denn in den USA diese Haltung? Glauben Sie denn, dass man... dass es da einflussreiche Kräfte gibt, die da die militärische Lösung suchen? Sodass
also ich denke schon, dass die präferierte Lösung in Amerika wäre eine Art Arab Spring in Teheran, die diese Regierung, die dort herrscht, seit Jahrzehnten von der Bühne wegfegt. Das wäre die beste Lösung und dann hätte man eventuell auch Partner, mit denen man verhandeln könnte über die Zukunft von Iran. Das Problem in der amerikanischen Politik Iran gegenüber ist, dass es eine Entscheidung gibt, die seit der Geiselnahme steht, dass man mit diesem Regime nicht redet. Und das wird in absehbarer Zeit nicht verändert. Obama wird es nicht tun. Er hat gesehen, er hat es angedeutet und hat sehr darunter gelitten, ist bestraft worden sozusagen. Und es wird auf jeden Fall keinen republikanischen Präsident geben, der diese Gespräch eröffnet. Insofern haben wir ein Dilemma. Also wenn Sie fragen, warum greift Iran nach der Bombe? Weil wenn man pokern will, muss man einen Chip haben. Sonst kann man nicht pokern. Man hat nichts einzusetzen. Und jetzt hat Iran was einzusetzen. Und auf einmal sitzt Iran am Tisch und pokert mit uns allen. Und die Frage ist, wer blufft? Und was passiert?
Wie ernst ist denn das Atomprogramm? Wollen die Iraner wirklich die Atombombe oder wollen sie nur die Preise hochtreiben? Und welche Preise sind das und welches Ziel verfolgen sie damit?
Ja, also ganz entgegengesetzt der Romantisierung des iranischen Regimes.
Das sind 1000 und eine Nachtgeschichten.
Absolut, wirklich. Es ist so, wenn man sich das Raketenprogramm der Islamischen Republik anschaut, es ergibt nur einen Sinn, wenn man es atomar bestückt. Und ich bin nicht der Meinung, dass im inneren Zirkel dieses Regimes die Entscheidung, die Bombe tatsächlich zu bauen, noch nicht gefallen ist. Denn sonst würde der Iran all diese Anstrengungen nicht unternehmen. Der Iran ist aber jetzt auch in einer sehr paradoxen Situation, weil sie einerseits durch den arabischen Frühling sehr geschwächt sind, weil die Sanktionen deutlich ihre Wirkung zeigen und sie wissen, sie müssen so schnell wie möglich diese Bombe bauen, um an der Macht zu bleiben, aber sie haben die Kapazität gar nicht mehr. Und das ist ein Moment, wo dieses Regime sich so sehr an dieser Geschichte aufreibt und ihm die finanziellen und logistischen Mittel fehlen. Das hat auch nochmal wirklich eine große psychologische Wirkung. Die sollten wir im Westen nicht unterschätzen. Das ist ein Mittel, wo wir auch politisch noch einmal den Druck verstärken können und in Form eines diplomatischen Boykotts, in anderen politischen Sanktionen, die wir hier zur Verfügung haben, um wirklich die Sache friedlich beenden zu können.
Wenn es zu dem Konflikt käme, geht es ja auch immer um die Haltung Deutschlands. Da heißt es immer an der Seite Israels, das sei ja eine Art Staatsräson. Ich habe hier auf unserer Facebook-Seite heute eine Menge Einträge gefunden. Erstens mal, die ein großes Unwohlsein auch haben, was diesen möglichen Konflikt angeht. Und auch kritisieren, dass wir quasi da ganz einseitig uns positionieren, auch aus historischen Gründen. Wie wird sich die Bundesregierung da verhalten in einem solchen Konfliktfall?
Wenn es zu einem Konflikt kommt, dann wird der Ruf an Deutschland kommen, sich an der Seite Israels an diesem Krieg zu beteiligen. Zunächst einmal aus moralischen Erwägungen heraus. Und ich glaube, dass die Bundesregierung schweren Herzens diesen Schritt dann auch gehen wird, wohl wissend, dass man da möglicherweise in eine Katastrophe sich begibt, denn zunächst einmal wäre ein solcher Krieg ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Diesen zu führen, ist laut Grundgesetz den Deutschen nicht gestattet. Und wenn man an diese Kriegsoption denkt, wofür genau will man plädieren? Sollen deutsche Soldaten nach Teheran ausrücken? Was, wenn dieser Konflikt mit dem Iran sich fortsetzt, wenn er eben nicht, wie amerikanische Auguren es vermuten, in 2 bis 3 Wochen beendet ist, sondern der Konflikt sich über Monate, möglicherweise über Jahre erstreckt und die ganze Energieversorgung der Welt aus den Fugen gerät. Und irgendwann sagen Russland und China an die Adresse der USA und Israels, jetzt ist Schluss mit lustig. Wir nehmen jetzt Partei für Teheran, damit hier endlich mal Ruhe reinkommt in diese ganze Auseinandersetzung. Was dann? Wollen wir dann auch Russland und China möglicherweise mit kriegerischen Aktionen drohen? Diese Fragen muss beantworten. Wer leichtfüßig glaubt, er müsse aus historischen Gründen auch einer falschen israelischen Politik sich dagegenüber kooperativ verhalten, um es ganz klar und deutlich und unmissverständlich zu sagen, wenn wir schon mit deutscher Geschichte argumentieren, das Vermächtnis von Auschwitz lautet nicht, führt Angriffskriege, sondern wir müssen lernen, mit dem Iran auf einer anderen Ebene umzugehen. Dass wir dieses Regime nicht mögen, versteht sich von selbst. Es geht aber nicht durch Wunschdenken weg. Wir brauchen einen realpolitischen Ansatz, eine Art Ostpolitik gegenüber dem Iran, so wie wir das in den 70er Jahren gegenüber der Sowjetunion hatten, mit großem Erfolg.
Der Zug ist abgefahren. Der Zug für die Diplomatie, für den Kuscheldialog ist abgefahren. Und wissen Sie, es hat schon etwas sehr Paradoxes, wenn ich Ihnen als Deutsch-Iranerin sage, dass das Vermächtnis von Auschwitz nicht ist, einen Krieg zu führen, sondern das Vermächtnis von Auschwitz ist kein Appeasement. Und dazu gehört, dass wir als Deutsche eine verdammte Verantwortung haben, unsere Wirtschaftsbeziehungen mit diesem Regime zu beenden. Lange bevor es überhaupt zu irgendeiner militärischen Intervention kommt.
Das ist doch bei ist denen schon geschehen. Gerade der deutsche
nicht
Handel
genug
mit dem Iran ist ganz massiv zurückgegangen.
Ich glaube, das ist wirklich eine ganz falsche Sicht der Dinge. Ich habe es schon eingangs gesagt, dass als israelisches Problem zu sehen. Das ist ein ganz großes Problem für die arabische Welt. Das ist ein ganz großes Problem für die USA. Das ist ein ganz großes Problem für Europa und für Deutschland und für die übrige Welt auch. Wir wollen nicht ein neues Mitglied in diesem Club. Punkt. Und dieses Mitglied ist gefährlich, das wissen wir.
Es gibt aber noch andere gefährliche Mitglieder in diesem Club, wie Pakistan und Nordkorea.
Es gibt, aber wir wollen das nicht erweitern. Ja. Das können wir nicht mehr verhindern. Das können wir noch verhindern. Und ich weiß, dass es in Europa sehr viele Leute gibt, vielleicht auch in Amerika. Allerdings hat Obama gesagt, alle Optionen sind offen. Und denken Sie nicht gleich an Krieg mit Bombardement. Es gibt andere Möglichkeiten. Mhm. Es gibt Drohnen über den Iran. Eine Drohne wurde gefangen sogar von dem Iraner.
Gut, das war eine Obama hat die zurückgelassen. Manche
ja eher gegen wollen, dass Israel die Kastanien aus dem Feuer holt. Das höre ich immer wieder raus aus dem Munde von Herrn Lüders. Manche wollen, dass Israel die Kastanien aus dem Feuer holt.
Wollen das die
ich
USA
hoffe,
auch?
Dass die Israel das nicht tut, ja, sondern die internationale Gesellschaft und Gemeinschaft ihre Verantwortung wahrnimmt.
Welchen Einfluss können die USA in diesem Konflikt gut auf den Iran so gut wie keinen ausüben, auf Israel?
Ja, das, also ich glaube nicht, dass Israel jetzt so als eine Art, wir sagen, Loose Cannon in der Politik Iran gegenüber spielen wird. Ich glaube, Israel spielt Poker, droht, aber am Ende ist bereit abzuwarten, was passiert. Und das basiert darauf, dass wir, dass die Regierung, also in Amerika, dass die Experten glauben, wir haben ein Jahr, vielleicht zwei Jahre, bis es wirklich so weit ist, dass wenn wir jetzt nichts tun, dann ist es nicht mehr umkehrbar. Also es ist nicht, als würden wir jetzt vor dieser Entscheidung stehen. Aber wir müssen vorankommen, mit Iran irgendwie zur Vernunft zu bringen, und sozusagen.
Dazu braucht man eine Solidarität. Das ist ganz wichtig. Solidarität.
Ich habe meine Probleme mit den Sanktionen, weil es kann sein, dass wir diese Marsch in Richtung Krieg eigentlich beschleunigen, weil es zwingt Iran schneller ihr Programm durchzuführen. Und das wird auch so in manchen Teilen in Washington gesehen.
Gut, klar war in dieser Sendung, wir haben viel im Nebel gestochert. Klar ist auch, besser als Krieg ist natürlich kein Krieg. Das gilt ganz besonders für diesen Konflikt, der ein unglaublich gefährliches Potenzial hat. Aber da war, glaube ich, Einigkeit hier. Liebe Zuschauer, soweit die Phoenix-Runde für heute. Bleiben Sie bei uns.